Willkommen bei der eHealth Podcast Audio Wissensdatenbank für Medizin, Informatik und eHealth. Fachwissen kompakt aufbereitet und als freie Ressource jederzeit abrufbar.
Unser Hauptthema sind, wie gesagt, die Organisationen, die dahinter stehen, hinter dem, was wir in den letzten 25 Podcasts so gebracht haben. Also ihr könnt euch ja vielleicht selbst mal fragen, wisst ihr denn überhaupt, wer das da hinten dran alles macht? Also wer pflegt denn den ICD-Katalog? Wer pflegt denn den CDA-Standard? Oder wer vergibt denn eindeutige IDs für DICOM oder CDA? Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr euch diese Folge vielleicht sogar sparen, aber ansonsten hört zu und freut euch über die neuen Erkenntnisse, die ihr bekommt. Wir fangen an mit den Organisationen, die sich um die Schnittstellen kümmern. Und zwar fangen wir mit der größten Organisation an. Wir haben sie ja im letzten Podcast sogar schon gehighlightet, hatten einen eigenen Podcast bekommen. Christian, wer steht hinter HL7?
Die Organisation mit dem gleichen Namen, nämlich HL7, wurde gegründet 87 in den US of A. Und hat eine Internetseite, die man besuchen kann unter hl7.org. Seit 1993 gibt es auch in Deutschland einen Verein. Seit 2011 ist der dort auch eingetragen und der sitzt im schönen Kölle am Rinn. Es gibt unterschiedliche Mitgliedschaften, man kann also bei dem Verein Mitglied werden. Und da gibt es unterschiedliche Abstufungen, man kann Förderer sein. Da gibt es laut den Daten aus dem Internet ganze drei. Es gibt ungefähr 100 kooperative Mitglieder, also welche HL7-Anbieter oder Organisationen. Es gibt Krankenhäuser und gemeinnützige Organisationen, die Mitglied sind und auch 90 einzelne Personen, sogenannte persönliche Mitglieder. Der Geschäftsführer in Deutschland ist Herr Dr. Kai Heidmann, der uns auch über den Podcast vor einem knappen Monat hier mal angeschrieben hat bei Xing. Also schöne Grüße nach Köln an den schönen Rhein. Ja, was macht so die HL7-Organisation? In den einzelnen Ländern gibt es die technischen Komitees. Deutschland ist es genauso. Da gibt es meines Wissens vier. Eines beschäftigt sich mit CDA und eines mit Messaging und HL7V2. Ein Komitee beschäftigt sich mit den Terminologien und eins mit dem Thema FHIR. Großteil der Themen, die wir hier haben, haben wir auch schon im Podcast besprochen. Genau, das habe ich gerade auch schon gesagt, was HL7 so macht als Organisation. HL7V2, das ist ja der Kommunikationsstandard im Krankenhaus. HL7V3, der Kommunikationsstandard, der zwar schön durchdacht und XML-basiert ist, der aber kaum eingesetzt wird. CDA hatten wir auch schon hier als Thema, der ADEN-Syntax. Der beschreibt eigentlich, wie man Wissen repräsentieren kann in Form von Regeln und das dann nachher austauschen kann, wird meiner Meinung nach auch sehr selten eingesetzt. Und etwas ganz Neues, was ich vorher gar nicht kannte, CCOW, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Hast du davon schon was gehört?
Nee.
Visuelle Integration unterschiedlicher Anwendungen auf einem Desktop. Keine Ahnung. Aber Herr Heidmann, vielleicht nehmen wir Sie mal mit rein und dann erklären Sie uns das mal und unseren Zuhörern. Gut. Ja, ansonsten haben wir auch schon gesagt, was macht HL7? Das sind eben die Bereiche, mit denen sich HL7 als Organisation beschäftigt. Und es gibt natürlich enge Verknüpfungen zu anderen Systemen, zu Klassifikationen, zu Nomenklaturen. Die werden nämlich in HL7 in den Standards genutzt, wie Low-Ink, was wir auch schon hatten, wie SNOMED-CT, was wir schon hatten, ICD für die Diagnosen, ICF für die Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, MEDRA und so weiter und so weiter. HL7, glaube ich, der wichtigste Verein oder die wichtigste Organisation für die Standardisierung der Kommunikation im Gesundheitswesen weltweit.
Und wenn wir vom wichtigsten reden, dann reden wir direkt danach vom zweitwichtigsten, meiner Meinung nach, oder der zweitwichtigste Standard, sehr verbreitet in der Radiologie und in allen bildgebenden Kommunikationen, ist DICOM. Kennt jeder, aber vielleicht kennen die wenigsten in Deutschland die NEMA. Die NEMA, die National Electrical Manufacturers Association aus USA. Die NEMA steht hinter dem Standard DICOM. Die NEMA ist eigentlich schon eine ziemlich alte Organisation, gegründet 1926, und wie der Name eben sagt, das ist eine Vereinigung von Electrical Suppliers, also von Anbietern, die elektronische Geräte herstellen. Damals vereinigt eben von dieser Associated Manufacturers of Electrical Suppliers und der Electric Power Club. Der Sitz ist in Roslyn, Virginia, und sie sind sowas wie die Interessensvertretung der elektrotechnischen Industrie. Und sie machen eigentlich dieses DICOM nur nebenher. Also die sind jetzt nicht wie HL7 vor allem tätig im Bereich DICOM, sondern DICOM ist ein sehr wichtiges Feld, aber nur eins von vielen. Also die Leute, die USA-affin sind und vielleicht auch die amerikanischen Zuhörer von euch, die kennen den NEMA-Stecker. Das ist der typische amerikanische Stecker und der wurde eben auch von dieser Organisation festgelegt. Und eine dieser Untergruppen ist Medical Imaging and Technology Alliance, die MITA, und die gibt den DICOM-Standard raus. Jeder, der mal auf dieser Webseite war, der wird etwas verwundert sein, dass eine Firma, die sich mit etwas so modernem wie DICOM auseinandersetzt, so eine Oldschool-Webseite hat, aber die Inhalte verstecken sich so ein bisschen hinter dem doch etwas alten Layout. Das, was da drin ist, das ist sehr gut und sehr gut durchdacht. Im Gegensatz zu HL7 ist ja DICOM sehr stark standardisiert und ist fast so eine Art Plug-and-Play-Schnittstelle. Informationen, die in diesen Dokumenten stehen, die sind wirklich sehr hilfreich, wenn man sich mit dem Thema DICOM näher auseinandersetzt. Vielleicht schaffen wir ja auch mal eine Folge DICOM hier in diesem Podcast. Ich mache jetzt schon wieder eine Klammer auf, die wir irgendwann mal zumachen müssen. Wir haben noch einige Themen, die offen sind, deswegen wir reden öfter mal über das Thema, was wir denn jetzt noch alles versprochen hatten in früheren Podcasts.
Ist schrecklich, weil ich bin ja so ein bisschen Monk-mäßig unterwegs, wenn ich eine PowerPoint sehe und jemand eine Klammer aufmacht bei irgendwas und die Klammer nicht zumacht, das finde ich ganz schrecklich. Und wir machen die ganze Zeit auch Klammern auf. Wir sagen E-Health in europäischen Ländern, machen wir mehrere und machen aber nicht mehrere. Und das ist, wir müssen irgendwann mal aufräumen.
Ja. Okay, ich mache jetzt auf jeden Fall mal für diese Folge die DICOM-Klammer zu und gebe weiter zu Christian, der auch eine wichtige Organisation beschreibt, und zwar die IHE.
Genau, IHE ist ja eigentlich eine Initiative von Anwendern und Herstellern und damit auch eine Organisation. Die sind international aufgestellt, wobei es für jedes Land selbst auch nochmal eigene Landesorganisationen gibt. Es gibt auch eine europäische Organisation, die nennt sich dann IHE Europe. Und dort gibt es dann einzelne auch wieder Komiteen. Es gibt ein Steering Committee, ein Development Committee und ein MarCom, also Marketing Committee. Deutschland ist es auch inzwischen als eingetragener Verein etabliert. Und was machen die? Ja, die kümmern sich hauptsächlich um die technischen Rahmenwerke, also die Technical Frameworks, über die wir auch schon gesprochen haben in einem vergangenen Podcast. Das heißt, die Menschen, die in diesem Verein organisiert sind, die entwickeln diese Rahmenwerke weiter, diese Profile. Ansonsten, ja genau, veranstalten den Connectathon, haben wir auch schon besprochen, was das ist, wo sich dann die Hersteller zertifizieren lassen können, eben von IHE. Und das ist in ganz, ganz kurz so die Hauptaufgabe, die IHE macht. In Deutschland sitzen die in Berlin. Und Aufgaben sind auch noch, ja, einfach IHE weiter den Gedanken zu verbreiten. Also es gibt Infotage, es gibt Referate, es gibt Konferenzen, es gibt ein Interoperabilitätsforum und so weiter und so weiter. Also auch relativ umtriebig. Gut, so viel zum Thema IHE. Haben wir noch was oder sind wir schon am Ende?
Na, wir könnten vielleicht, wenn wir das Thema IHE und DICOM und Teil 7 besprechen, noch einmal kurz auf den Spitzenverband IT-Standards im Gesundheitswesen hinweisen. Wir haben ja vor einiger Zeit in den News mal gebracht, dass der sich jetzt neu formiert hat. Der versucht, diesen Gedanken eben in Deutschland weiter zu verbreiten und sieht sich so als Sprachrohr gegenüber der Bundesregierung und versucht da auch in dem Fall positive Lobbyarbeit zu betreiben. Die Vorsitzende von diesem Spitzenverband ist übrigens die Frau Professor Silvia Thun. Sie ist ihres Zeichens übrigens Professorin an der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Okay, ein kurzer Abstecher noch in den Bereich UIDs. Ich habe ja vorhin gefragt, wer vergibt denn eigentlich diese UIDs? Das sind eben auch genau diese Organisationen. Vielleicht kurz die Problematik, die dahinter steht. Wenn wir von semantischer Interoperabilität sprechen, dann reden wir ja davon, dass wir Informationen austauschen und die Systeme untereinander auch verstehen, um was es geht. Das heißt, wenn wir bestimmte Kataloge referenzieren, dann muss das eine System auch wissen, welcher Katalog zum Beispiel das andere System gerade verwendet hat, um eine Krankheit zu verschlüsseln oder um einen Laborwert zu verschlüsseln. Und das heißt, dass zumindest auch die Kataloge und viele andere Objekte aus dem Bereich von HL7 oder CDA, dass diese eine eindeutige ID brauchen. Und die muss natürlich zentral bekannt sein. Das heißt, die muss zentral vergeben werden von einer zentralen Stelle. Und das ist bei den CDA-UIDs, die wir da haben, die HL7-Organisation. Es gibt noch eine andere Sache, die mit eindeutigen IDs einhergeht. Das sind die Objekt-IDs, die OIDs. Die werden normalerweise nicht von zentraler Stelle vergeben, sondern werden auf den jeweiligen Systemen, wo die Objekte entstehen, also zum Beispiel ein Bild, werden dort generiert. Das heißt, jedes Bild in der DICOM-Welt hat eine ganz eindeutige ID, die weltweit eindeutig ist. Die wird aber nicht vorgegeben von einer zentralen Stelle, sondern zum Großteil lokal generiert. Aber trotzdem muss auch ein Teil zentral eben vergeben werden, damit es dort keine Überschneidungen gibt. Das heißt, es gibt eine zentrale Stelle. Bei DICOM ist es eben die NEMA, die die Präfixe dieser OIDs vergibt. Der hintere Teil, der Suffix von diesen OIDs, kann dann lokal durch einen Zufallsgenerator oder einen anderen Prozess generiert werden.
Kann man sich ein bisschen vorstellen, auch wie Domainnamen, das heißt die Top-Level-Domains.de, .com und so weiter, die sind vorgegeben. Die Domainnamen selbst sind vorgegeben auch, das heißt eHealth Podcast kann man nicht einfach so benutzen, sondern man muss sich dafür extra registrieren. Wenn man das hat, dann kann man dort aber nochmal Subdomain einrichten oder Verzeichnisse einrichten und das ist dadurch sichergestellt, dass jede Internetadresse genau eindeutig ist. So ähnlich ist das hier auch. Vielleicht eine Anmerkung noch zu den OIDs. Jetzt vor einer Woche beim DIMDI, damit beantworten wir auch schon die Frage aus der Einführung, für unsere HTWG auch eine OID beantragt. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert und ob wir eine bekommen, werde dazu auf jeden Fall hier auch noch berichten.
Und wenn wir bei diesen eindeutigen IDs sind, dann vielleicht noch eine Vergabestelle. Wir hatten sie hier, glaube ich, mal kurz erwähnt. Die International Medical Device Regulation Forum, IMDRF. Diese Organisation vergibt eindeutige IDs für Medizinprodukte. Und das soll bei Rückrufen helfen. Wenn man dann ein solches Medizinprodukt zurückrufen muss, dann ist es gut, wenn man das mit einer eindeutigen ID gekennzeichnet hat. Gut, jetzt haben wir einen Querschnitt durch den Bereich eHealth gemacht, diesmal vielleicht von der anderen Seite, nicht so sehr von den Themenseiten, sondern von der organisatorischen Seite. Ich hoffe, es war mal ein guter Einblick in die Organisationen dahinter.
Tschüss!